Längerer Zeit bin ich wieder mal dabei, in bekannte Gesichter zu schauen, aber auch in neue Gesichter, die ich noch nicht so kennengelernt habe. Das freut mich sehr. Ich habe gerade bei diesem Lied gedacht, die erste Strophe, die würde hervorragend sich eignen, um die Predigt nachher abzuschließen. Daher eine Bitte an die Technik, könnt ihr nach meiner Predigt, selbst wenn ich das vergesse, die erste Strophe von dem Lied einfach mal an die Wand werfen. Dankeschön. Ja, wenn ich Hebräerbrief lese, da wird ja immer wieder so das Bessere, was Gutes gezeigt und das Bessere vorgestellt. Und in einer Situation dann im Kapitel 11 werden dann Menschen aus dem Alten Testament aufgezählt, manche namentlich, manche ohne Namen. Wird dann kurz gesagt oder geschrieben, was sie Besonderes gemacht haben. Und immer mit diesem Wort aus Glauben haben sie bestimmte Dinge getan. Und am Ende dieses Abschnittes, wo dann Menschen aus Glauben Bestimmtes erreicht haben, wird dann im Kapitel 12 so eine Anwendung für uns geschrieben. Und die möchte ich uns mal kurz vorlesen. Darum auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lass uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben, wer glaubt, gewinnt. Hier wird im Kapitel 11 von Hebräerbrief so sinnbildlich quasi werden wir in ein Stadion gestellt. Da wird ja hier in diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, wird das ja bereits angedeutet. Und wenn wir dann als Wettkampfteilnehmer, als Sportler dastehen, dann kommt noch der Coach zu uns und versucht uns aufzubauen, zu ermutigen, uns quasi neue Energie in uns wecken. Und unter anderem zeigt er dann auf die Tribüne, womöglich auf die Ehrenplätze, wo dann ehemalige Sportler sitzen, die bereits ihren Wettkampf hinter sich haben, beziehungsweise auch was gewonnen haben. Und so sagt er unter Umständen, jetzt schau die mal an, die hatten es auch vor sich gehabt, die haben gekämpft, die haben alles gegeben und jetzt haben sie ihre Belohnung bereits, jetzt sitzen da und schauen euch zu. Ähnlich ist die Situation hier in dem Hebräerbrief. Nun wollte ich jetzt nicht unbedingt alle Sportler uns vorführen, um uns diese Tribüne sozusagen vor Augen zu führen, wer da alle sitzt, sondern nur einen einzigen da herausgreifen. Das ist der Prinz aus Ägypten, Mose. Ich werde aber nur drei Passagen aus seinem Leben aufgreifen, um uns vor Augen zu führen, was war das Besondere an seinem Glauben oder was ist da passiert? Warum ist er jetzt hier aufgeführt worden als Vorbild für uns? Ich beginne mit seiner Geburt. Es wird Folgendes berichtet in 2. Mose Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Und es ging ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Harz und Pech und legte das Kind hinein, setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und sie, das Knäblein, weinte. Da jammerte es sie und sie sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass ihr dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin, rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wer glaubt, gewinnt Leben, habe ich überschrieben, den ersten Gedanken. Der Held in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, ist ja nicht Mose selbst. Er ist zwar der Mittelpunkt der Handlung, doch die Heldentat hier haben seine Eltern vollbracht. Die Situation war damals folgende: Das noch nicht Volk Israel, also die Familie Jakobs mit 12 Söhnen, durch Josef kamen sie ja in der Hungersnot nach Ägypten, haben dort ein gutes Land bekommen. Durch diese Umstände konnten sie trotz der Hungersnot gut leben, weil durch Josef hat Gott ja das Land Ägypten vorbereitet auf die schlechte Zeit, und somit waren sie gar nicht so schlecht da. Die bekamen ein gutes Land. Die schlechte Zeit ist vorbei. Die haben sich gut stark vermehrt. Die standen wirtschaftlich stabil da. Die sind eine sehr große Sippe geworden. Ein Volk, kann man schon sagen. Im Laufe der Jahre hat ja natürlich der Pharao auch irgendwann mal abgelebt. Und der neue Pharao, der kannte Josef nicht, der kannte diese Leute nicht wirklich, also deren Geschichte nicht, zumindest hat er sich die nicht angetan zu kennen. Er sah aber in diesem Volk eine Bedrohung. Das war ein starkes Volk, vermutlich zumindest nicht irgendeine Minderheit, sondern eventuell etwas dominanter. Die hatten ja auch gewisse Sicherheiten bei Gott. Das macht ja auch, dass sie dann, wenn man sicher lebt, dann kann es manche Leute, die unsicher sind, einschüchtern. Und so dieser Pharao war durch diese Situation eingeschüchtert und hatte Angst vor diesem Volk und hat dann nach Maßnahmen gesucht, das Volk zu schwächen, das zumindest zu bremsen in der starken Entwicklung. Und so hat er dann den Hebammen den Befehl gegeben, dass wenn sie bei den hebräischen Frauen zur Entbindung da sind, dass sie, wenn es ein Junge wird, gleich töten. Die Hebammen haben sich dem Befehl widersetzt. Sie haben es nicht getan. Sie haben da Ausreden vorbereitet. Im Grunde genommen haben sie dem Pharao gesagt: Die hebräischen Frauen, die bringen ihre Kinder selbst zur Welt, sie brauchen uns gar nicht. Daraufhin hat er dann einen Befehl erlassen, dass alle hebräischen Jungen in den Fluss geworfen werden, in den Nil. Und in dieser Situation hat diese Familie, die Eltern von Mose, ihr drittes Kind bekommen. Vermutlich waren die ersten zwei Kinder vor diesem Erlass bereits da, oder zumindest der Aaron, der älteste Bruder von Mose, war vermutlich vor dem Erlass bereits auf der Welt. Und jetzt diese Situation. Normalerweise freut man sich ja über Familienzuwachs. Normalerweise freuen sich die Eltern, wenn alles gut läuft und die Mutter gesund ist und alles sich gut entwickelt. Doch in dieser Situation war nicht nur Freude, sondern auch die Sorge da. Wird das ein Junge? Wenn es ein Junge wird, wie kriegen wir das Kind denn überhaupt durchgebracht, dass es nicht in den Nil geworfen werden muss? Wenn es ein Mädchen wird, dann ist ja alles halb so wild, aber wenn es ein Junge wird. Nun, war es ein Junge. Wenn normale Eltern die Geburt ihres Kindes gleich allen Leuten erzählen, heute auf allen möglichen Kanälen würden wir das verbreiten. So haben meine Kinder, also meine Enkelkinder, die Verbreitung der Nachricht, also meine Kinder haben ihre Kinder so proklamiert, dass die ganze Welt in ein paar Sekunden gewusst hat, dass da, ne, selbst ich bekam dann Gratulationen als Großvater, ne, wo ich noch gar nicht gewusst, nicht gedacht habe, dass die Leute es wissen, dass ich schon so weit bin. So schnell geht das. Jetzt in der Situation von Eltern von Mose war das anders. Die Leute um sie herum haben wohl gewusst, die Frau hat entbunden. Aber das ist ein Junge und das haben sie geheim gehalten. Ich kann es mir jetzt nicht so direkt vorstellen, wie schwer das war, nur den Kummer kann ich mir vorstellen. Sie haben 3 Monate lang die Geburt des Jungen geheim gehalten. Und als sie dann gemerkt haben, es geht nicht mehr anders, sie können das nicht mehr weiter geheim halten und das wird jemand erfahren und das Kind in den Nil werfen. Ich habe ja eingangs erwähnt, das Volk Israel hatte Beziehung zu Gott. Und aus der Perspektive heraus hatten sie gewisse Garantien, die die anderen Menschen nicht hatten, gewisse Sicherheiten, die die anderen Menschen nicht hatten. Und jetzt in dieser Situation, aus diesem Vertrauen heraus, aus diesem Glauben heraus, macht die Mutter einen Korb, macht das wasserdicht, legt das Kind da rein, setzt das in den Fluss, in den Nil. Und auf ironische Art und Weise erfüllt sie das Gebot des Pharaos. Sie setzt das Kind im Nil ab. Sie hat alles auf Gott gesetzt. Wusste sie, was dann kommt? Hat sie das geahnt? Hat sie das irgendwie berechnet? Gut, wir kennen die Situation damals nicht wirklich, ob sie dann tatsächlich, so wie später hören wir ja, dass die Miriam mit der Prinzessin tatsächlich sprechen konnte und so weiter. Diese Zugänglichkeit können wir uns nur schlecht vorstellen, wie es wirklich war. Doch konnte die Mutter davon ausgehen, dass die Prinzessin oder ihre Sklavinnen das Kind finden? Konnte sie davon ausgehen, dass, wenn sie das Kind finden, dass sie das Gebot des Pharaos nicht umsetzen? Es war ja naheliegend zu sehen, dass irgendeine der Sklavinnen das erkennt, das Kind gleich ins Wasser steckt, um sich vor dem Pharao zu profilieren. Konnten sie davon ausgehen, dass die Prinzessin selbst Mitleid bekommt mit dem Kind und sich dem Gebot des Pharaos widersetzen wird? Davon konnten sie nicht ausgehen. Und anhand des Berichtes können wir das nachvollziehen, dass man davon nicht auszugehen war. Aber nun hat die Prinzessin das Kind gefunden. Ihr tat es das Kind leid. Sie hat gleich erkannt, welcher Herkunft das Kind ist. Und sie gab der Mutter des Kindes, ob sie das geahnt hat, verstanden hat, dass es tatsächlich die leibliche Mutter ist, das wissen wir nicht, ist nicht berichtet worden. Sie hat ihr Geld gegeben, sie hat sie bezahlt, damit sie das Baby stillt und auf die Beine bringt. Ist davon auszugehen, dass das Kind etwa 4 Jahre alt bei den Eltern war, bevor es dann in den Palast musste. Und dann hat die Prinzessin das Kind adoptiert, den Sohn, als Sohn angenommen und ihn Mose genannt. Spätestens hier, denken wir, haben die Eltern das Kind verloren. Doch den Glauben haben sie nicht verloren. Wenn Gott es geschafft hat, das Kind vor dem Ertrinken im Nil zu bewahren, wird er für Mose auch weiterhin sorgen. Auch heute haben wir eine Situation, in der wir uns Sorgen machen um unser Nachkommen. Ich bin in meiner Generation bereits in Sorge um meine Enkelkinder. Wie wird deren Zukunft sein? Die politische Lage, selbst bei uns im kleinen Deutschland, ist ja nicht so rosig. Um uns herum ist auch nicht wirklich schön. Aber ich vertraue Gott. Und dieses Vertrauen macht mich ruhig. Heute werden wir feiern den Geburtstag unseres Enkelkindes. Ich freue mich über unsere Enkelkinder. Die sind noch unbekümmert, die sind noch klein. Der wird heute 3. Die Kinder freuen sich und ich freue mich für sie, weil ich sie Gott abgegeben habe. Ich kann für sie nichts tun. Ich kann da nicht wirklich irgendeine Sicherheit schaffen. Und die Eltern auch nicht. Wir können das Gott abgeben. Moses Eltern haben es getan. Die haben es abgegeben. Und das wird ihnen, im Hebräerbrief habe ich ja gelesen, als das bescheinigt, was sie weitergebracht hat, als das, was sie in Gottes Ziel gebracht hat. Durch den Glauben haben sie das getan, im Vertrauen zu Gott. Und somit haben sie gewonnen das Leben ihres Sohnes. Die haben geglaubt und gewonnen das Leben ihres Sohnes. Ihr Glaube drückte sich in diesem Handeln aus, was sie getan haben. Sie haben losgelassen. Erst im Nil, später in den Palast, in der Obhut der Prinzessin. Sie konnten ja gar nicht wissen, was Gott mit dem Jungen vorhat, dass 40 Jahre später sie ihn wiedersehen werden. Beziehungsweise, dass 40 Jahre später sie den erstmal noch einmal verlieren, indem er das Land verlässt. Sie konnten ja auch nicht wissen, dass er in dem kindlichen Glauben an Gott festhalten wird. Es wäre ja auch davon auszugehen, dass er die okkulten Praktiken, die im Palast unterrichtet und praktiziert wurden, annimmt. Sie haben einfach Gott vertraut. Und Gott hat aus Mose den Mann gemacht, den wir in der Bibel vorfinden. Die haben für sich den Sohn verloren, ja. Aber für das Volk hat Gott aus ihnen einen Mann gemacht, um das Volk aus der Sklaverei zu führen. Ich hoffe, dass es uns bewusst ist, dass wenn wir unsere eigenen Kinder erziehen oder unsere Kinder jetzt in der Erziehung ihrer Kinder beratschlagen, dass wir dieses loslassen, selbst praktizieren und das auch den anderen empfehlen. Denn durch das Festhalten in unseren Händen werden wir nicht viel schaffen. Aber das Loslassen in Gottes Hände, das wird dem Kind die Freiheit geben und das Vertrauen in Gott stärken, wenn das Kind das unser Vertrauen zu Gott sieht. Das ist nur ein beispielhaftes Handeln dann. Nun ist Mose erwachsen geworden. Er ist ausgebildet in allem, was ein Prinz aus Ägypten können muss. Unter anderem haben wir dieser Ausbildung auch die 5 Bücher Mose zu verdanken, denn vieles davon hat Mose selbst geschrieben. Mose wusste ganz genau, wer er ist. Ich lese aus dem 2. Buch Mose weiter im Kapitel 2, Verse 11 bis 12, bis 3, ein bisschen weiter, bis 15. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Wer glaubt, der kämpft. Das ist der zweite Gedanke. Ich will damit nicht sagen, dass, wenn jemand glaubt, Gott vertraut, dass er Mord begeht. Nein, das will ich garantiert nicht sagen. Der Mord wird hier auch nicht mit dem Glauben entschuldigt oder gerechtfertigt. Aber sein Handeln ist die Konsequenz, die Auswirkung seines Glaubens, seines Vertrauens zu Gott oder seiner Verbindung zu Gott. Das wird ihm auch im Hebräerbrief dann weiter auch bescheinigt. Zuerst wollte Mose ja nur seinem Bruder helfen. Also er wusste ganz genau, woher er kommt. Und er wollte seinem Bruder helfen. Doch das hatte für ihn schwierige Konsequenzen. Gut, er hat natürlich übertrieben, indem er den anderen ermordet hat. Aber alleine die Tatsache, dass er für einen Sklaven einsteht, könnte ihm Hochverrat sozusagen wegen Hochverrates könnte man ihn verurteilen und hinrichten. Und aus dieser Angst heraus hat er dann den Ägypter umgebracht, um die Spuren zu beseitigen, um sein Handeln zu vertuschen. Also auf einer Seite vor Pharao sozusagen geheim zu halten. Diese Tat geschah aus mangelndem Vertrauen zu Gott. Der hat auf seine eigene Kraft gesetzt, auf seine Macht. Der war wohl sehr sportlich und stark. Aber es kam doch vor den Pharao. Und Mose musste Farbe bekennen. Und so hat er das Land verlassen. Und auch das wird ihm als Glaubensschritt bescheinigt. Mose ist für den Schwachen eingetreten und das hat für ihn alles verändert. Der Prinz von Ägypten lebt nicht mehr im Palast, sondern irgendwo als Wanderer im Land Midian. Und als er dann in dem Land so hin und her gewandert ist, kam er an einen Brunnen und auch da bot ihm sich die Gelegenheit, für die Schwachen einzutreten. Als er dann da so an einem der Brunnen saß, kamen ja da einige Frauen, Hirten mit ihren Schafen und wollten ihre Schafe dort tränken. Sie waren noch nicht fertig, da kamen männliche Hirten herbei und haben die verdrängt und Mose ist da eingetreten. Hat dann die männlichen Hirten in die Flucht geschlagen und den Frauen geholfen, ihre Schafe zu tränken. Eigentlich sind das ja nicht die größten Heldentaten Moses, die wir aus seinem Leben kennen. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, ein paar einfachen Dinge. Doch ich habe diese ausgewählt, weil wenn wir die großen Taten von ihm jetzt als Beispiel nehmen würden, Teilung des Wassers im Roten Meer, dann wäre die Parallele zu uns einfach zu hoch. In diesen Situationen ist er uns ganz nahe. Denn auch wir können für die Schwachen uns einsetzen. Ob es auf Arbeit ist oder in der Schule. Und die Schwachheit des anderen ist immer nicht gleich eine ganz krasse Niederlage, sondern einfach jemand ist in gewisser Weise benachteiligt und wir sehen es, da können wir doch vielleicht Abhilfe schaffen. In dieser Hinsicht ist das ein Beispiel, das mir so nahe ist, meinem Alltag so nahe ist, dass man das hier so sieht, dass es gut und richtig ist, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und eben aber so weit Gott vertrauen, dass wir den anderen nicht ermorden brauchen, also nicht die Spuren beseitigen, dass wir was getan haben, sondern Gott vertrauen, dass er daraus was Gutes macht. Diese gute Seite bei Mose kommt aus seiner Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament werden wir auch da herausgefordert, dem anderen Gutes zu tun. Das Gebot der Nächstenliebe. Und so können wir auch hier von Mose lernen, zu kämpfen. Für die Schwachen einzustehen, Gutes tun. Wer glaubt, der kämpft. Oder wer glaubt, der zeigt es auch nach außen, der tut was. Ein Glaube ohne Auswirkungen oder ohne Taten ist ja kein echter Glaube, so schreibt Jakobus in seinem Brief. Und an den Taten wird man ja auch uns erkennen, ob wir eine Beziehung zu Gott haben oder nicht. Und ein drittes, wer glaubt, bekommt den Preis. Hebräerbrief hat uns ja ermutigt zu laufen, damit man den Preis auch bekommt, dass man das Ziel auch erreicht. Dazu lese ich uns aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 20, Verse 11 bis 12. Er hob einen Stock und schlug damit zweimal an den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron: Ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Die Quelle erhielt den Namen Meriba, Anklage. Weil hier die Israeliten den Herrn angeklagt hatten, doch er erwies sich als der heilige und mächtige Gott. In dieser Situation hat Gott vorher zu Mose gesagt, er soll zu dem Felsen sprechen. Das ist eine Niederlage, die Mose hier hatte. Diese Niederlage hatte sehr schwerwiegende Folgen. Das Ziel der langjährigen Wanderschaft durch die Wüste wird Mose nicht erreichen. Er wird das Volk nicht ins Ziel bringen, begleiten oder führen. Das Land, wo Milch und Honig fließt, ist doch der eigentliche Preis oder das eigentliche Ziel der Wanderschaft gewesen. Das erreicht Mose und Aaron nicht. Widerspricht sich das meinem Gedanken, den ich darüber gestellt habe, wer glaubt, bekommt den Preis? Im Hebräer Kapitel 11, nach dieser Auflistung der Glaubenshelden, steht Folgendes, Vers 39 und 40. Diese alle fanden durch ihr Vertrauen bei Gott Anerkennung, und doch haben sie bis heute noch nicht bekommen, was Gott den Seinen versprochen hat. Gott hatte für uns noch etwas Besseres vorgesehen. Deshalb sollten sie erst zusammen mit uns zur Vollendung gelangen. Etwas abstrakter Gedanke. Ich lese jetzt noch dazu aus Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und die Städte zubereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Jetzt wird aus dem abstrakten Gedanke etwas konkreter. Also es geht um die Ewigkeit. Um das Ziel, das nicht hier ist, das Land, Kanaan, das Mose da erreichen sollte, hat er nicht erreicht durch sein Fehlverhalten. Aber das war nicht das eigentliche Ziel. Das Ziel ist, in der Ewigkeit bei Gott zu sein, an dieser Stätte, die hier beschrieben wird, dass Jesus hingeht, die Stätte zu bereiten. Dann will er wiederkommen und uns mitnehmen. Ein christlicher Liedermacher aus USA, Keith Green, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der lebt leider nicht mehr, aber hat sehr viele gute Lieder geschrieben und zu diesem Thema hat er mal vor einem seiner Lieder Folgendes gesagt. Er hat diesen Vers zitiert aus Johannes 14, Vers 3. Dann sagt er, wenn ich mir die Welt anschaue mit all ihrer Schönheit, die Gott geschaffen hat, die Bäume, den Wald und die Berge, alle Dinge. Und die Bibel sagt, dass all diese Dinge hat Gott in 6 Tagen gemacht. Nun ist Jesus Christus seit 2000 Jahren dort, um uns die Stätte zu bereiten. Wenn ich, sagt er, diese 6-Tage-Welt mit dem vergleichen will, was 2000 Jahre braucht, dann ist das hier wohl wie ein Leben auf einem Müllhaufen im Vergleich zu dem, was für uns dort bereitsteht. Das ist jetzt frei übertragen aus dem Englischen. Gott hat für uns was außergewöhnlich Gutes vorbereitet. Das Ziel, diese Belohnung, die steht für uns da. Und Mose gehört auch zu denen, die von diesem Preis, von dieser Belohnung oder von diesem Ziel gewusst haben. Und dass diese Ewigkeit, dieses ewige Leben bei Gott, das eigentliche Ziel ist. Moses Niederlage war mangelndes Vertrauen zu Gott in dieser Situation. Und das Ziel seiner Reise hat er so dadurch nicht erreicht. Aber das Ziel seines Lebens hat er aber trotzdem nicht verfehlt. Denn Gott selbst hat ihn ins Ziel begleitet oder gebracht. So kann es uns auch passieren, dass wir durch Fehlverhalten schwerwiegende Folgen ertragen müssen. Die vielleicht sogar uns bis ans Ende unseres Lebens begleiten. Ist nicht schön, aber kann passieren. Aber wenn Gott es zulässt, dass uns diese schwerwiegende Folgen begleiten, dann wird er uns erst recht bis ans Ziel begleiten, wie er auch mit Mose getan hat. Und den Preis, das ewige Leben, bekommst du nicht, weil du ein Held geworden bist, weil du was Bestimmtes, was Großartiges getan hast. Nein, sondern weil du geglaubt hast. Dich auf ihn eingelassen hast. Moses Eltern haben im Vertrauen zu Gott ihre Familie weiterhin geführt, also auch ein Kind noch in die Familie bekommen und Mose losgelassen. Im Vertrauen zu Gott hat Mose sich für die Schwachen eingebracht. Dafür musste er den Palast verlassen. Dass Mose dann doch Gott ungehorsam wurde, hat Gott ihn nicht ausgestoßen, denn Gott ist treu und bringt seine Kinder ans Ziel. Jetzt darf ich die Strophe einblenden, bitte. Wer glaubt, gewinnt. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt seine Pläne aufs Spiel. Ja, das war ja so. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Das ist jetzt die Pointe, die ich hier so hervorheben möchte. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Amen.
Herzlichen Dank, Bernie, für den Einblick in das vielleicht nicht so bekannte Leben des Mose.